ungefähr 4 Wochen war ich auf meiner bisher ereignisvollsten Pilgerreise nach Indien zu einem heiligen Ort namens Jagannath Puri und habe von dieser Reise sehr tiefgehende Erlebnisse mitgebracht, die, wie ich hoffe, mein Leben, sagen wir mal, auf die nächste Stufe von der Treppe gehoben habe, die ich gehe, um in meiner spirituellen Reise weiterzukommen. Ich möchte im Anschluss an diese kleine Überlegungen, die sozusagen Ergebnisse meiner Reise sein werden, euch selber auf diese Reise ganz kurz mitnehmen, so gut wie ich kann, indem ich euch Dias präsentiere von diesem heiligen Ort. Ich bin auf die Idee gekommen eigentlich, nachdem ich Klaus sehr gelungene Reise gesehen habe, wo er versucht hat, die Wahrheiten oder sagen wir mal die Inhalte des Mahabharatas zu erforschen eigentlich. Es war eine spirituelle Forschungsreise im besten Sinne des Wortes. Klaus' Reise hat mich an die eigene Reise nach Puri erinnert, die ich ebenfalls unter ein ganz bestimmtes Motto gestellt habe. Mein Motto war, ich wollte einmal passive Spiritualität erleben. Ich werde euch gleich sagen, was das ist. Es ist bestimmt etwas anderes, als sich einige von euch vorstellen. Hoffentlich etwas anderes, als sich alle vorstellen. Denn dann hätte ich euch alle richtig abgeholt und richtig, sagen wir mal, überrascht. Es gibt in den vedischen Schriften einen Bereich, der mit dem Bereich der Psychologie zu vergleichen ist, der Psychologie, wie wir sie im Westen kennen, nämlich einer Bemühung, die menschliche Seele zu erforschen oder das Innenleben des Menschen besser zu verstehen. Und einer dieser Rishis, der dazu etwas sagt, zur Psychologie des Menschen, ist der Yajnavalkya, der einmal die Grundbedürfnisse des Menschen in 2 Bereiche einteilte. Er sagte, eigentlich gibt es im Menschen nur 2 Bedürfnisse, zu lieben und geliebt zu werden. Ich weiß nicht, ob ihr das alle so nachempfinden könnt, es ist bestimmt eine interessante Definition. Also als ich den Satz halb gelesen habe, eigentlich gibt es im Menschen nur 2 Bedürfnisse, habe ich den letzten Satz zugehalten und mal gedacht, wie ich die wohl definieren würde, die Bedürfnisse. Ich hätte gesagt, ja, wenn es jetzt rein menschliche Bedürfnisse sind und noch nicht die spirituellen Bedürfnisse sind, dann würde ich sagen Essen und der Libido, der Drang des sexuellen Ausdrucks. Aber als ich dann die Hand wegnahm und zu Ende las, was nun die 2 Bedürfnisse des Menschen nach Yajnavalkya sind, musste ich schmunzeln und sagen, also so empfinde ich das auch bei mir. 2 Bedürfnisse habe ich, zu lieben und geliebt zu werden. Heute wird sehr viel Aufsehen gemacht, was die physischen Bedürfnisse betrifft. Aber es hat sich sehr oft herauskristallisiert, dass wenn der Mensch tatsächlich Liebe erfährt in seinem Leben und Liebe lebt, dass er physische Bedürfnisse sehr weit hinten anstellt. Sehr oft ist das auch die spontane und vielleicht intuitive Erkenntnis eines Menschen, der Indien bereist. Er wird dort Menschen treffen, die nach dem westlichen Standard nicht einmal die Grundbedürfnisse des Lebens erfüllt haben. Also sie haben ein sehr geringes Einkommen und deswegen zum Teil sehr einfache Behausungen und einen einfachen Lebensstandard. Aber diese Menschen sind so heiter und so glücklich und so fröhlich und teilen ihren letzten Chapati mit einem. Also wenn man selber hungrig ist, habe ich oft erfahren, dass ich bei den armen Leuten immer was zu essen bekam. Die erfahren Liebe. Natürlich jetzt nicht alle durch die Bank weg, aber das fällt wirklich einem Westler auf, der Indien bereist. Die Leute sind so heiter, die sind so freudig und so fröhlich und die, das hatte Klaus auch gesagt, als wenn man dann nach Indien zurück, nach Deutschland zurückkommt, denkt man, was ist los mit den Menschen? Klaus hat sogar hinter hervorgehaltenen Hand seine Berliner U-Bahn-Erfahrung beschrieben, indem er, es rutschte ihm so raus, er sagt, die sehen ja aus wie Zombies. Ich glaube, wenn du den Vortrag abdrucken wolltest, würdest du dieses Wort vielleicht gerne durch ein anderes ersetzen, nicht? Aber es fällt wirklich auf, man kann das nur wirklich so sagen. Wenn ein Mensch also Liebe erfährt, kann er ruhig äußerlich arm sein, nach westlichem Standard. Er ist trotzdem heiter und glücklich. Und wie es vielleicht 50% meiner heutigen Zuhörer sagen würden, gut drauf. Hare Krishna. Liebe ist in der westlichen Gesellschaft oft als eine überwältigende Erfahrung beschrieben worden. Und sehr oft ist man auch der Ansicht, dass man diese Erfahrung so hochstilisiert, dass es praktisch mit der Herabkunft Gottes auf diese Erde verglichen wird. Mir ist das aufgefallen, als ich heimlich mit Gadatha zwei gute Filme sah. Und das ging eigentlich immer, nachdem der Film zu Ende war, war dieser Wert der Liebe immer an die allerhöchste Stelle gestellt worden. Das ist mir wirklich aufgefallen. Das ist, was auch der westliche Mensch als das sieht, was, sagen wir mal, einer göttlichen Erfahrung oder einer gottnahen Erfahrung oder einer, sagen wir mal, nicht so religiös, einer Peak-Erfahrung, einem Höhepunkt im Leben, wohl am ehesten gleichkommt. Liebe, der Ausdruck von Liebe. In der alten Zeit, ich gehe mal in die Wiege der abendländischen Philosophie, in der griechischen Zeit, wo es noch nicht die, sagen wir mal, neuzeitliche Moral- und Ethikvorstellung gab, wurde tatsächlich Liebe oder der Ausdruck von Liebe als eine göttliche Erfahrung gesehen. Deswegen haben die alten Griechen zum Beispiel in ihren Tempeln Tempelliebe oder der Papst Benedikt sagte dazu Tempelprostitution in seinem ersten Schreiben für gut empfunden, weil sie hatten das Gefühl, Gott zu begegnen muss eine total überwältigende Erfahrung sein. Und wo machen wir denn diese überwältigende Erfahrung in dieser Welt? Ja, wir machen sie im Liebesakt. Also können wir Gott auch in dem Liebesgeschehen erfahren. Und die Griechen haben das dann eben auch im Tempel so zelebrieren wollen. Ich denke, das Wort Prostitution ist hier nicht wirklich angemessen, weil es aus einem westlichen Verständnis herauskommt. Ich glaube, wenn man den Griechen genau zugehört hätte man schon einen Unterschied gemacht zwischen der Sexualität, die auf den Straßen Athens für ein paar Dukaten zu erhalten war und eben diesem Tempelgeschehen, was dort gefeiert wurde. Mir geht es nicht darum, das in irgendeiner Weise zu analysieren oder zu bewerten. Ich will nur einen Punkt, ein Prinzip daraus ziehen. Genauso wie die Gotteserfahrung, also genauso wie das Geschehen von Liebe identifiziert wird mit einer Begegnung Gottes, das habe ich jetzt falsch ausgedrückt, die Begegnung mit der Liebe ist eine Begegnung sehr oft mit Gott in dem westlichen Verständnis, seit all das her schon, von den Griechen geprägt. Und ich glaube, dass ich selber würde sagen, das Erfahren von menschlicher Liebe ist eine gute Analogie, aber noch nicht unbedingt die Erfahrung von einer göttlichen Erfahrung. Was jedoch im Prinzip gleich ist, ist, dass die göttliche Erfahrung oder die Erfahrung Gottes und die Erfahrung von Liebe eine Eigenschaft haben, die ziemlich ähnlich ist oder vielleicht sogar gleich. Nämlich ist es eine völlig überwältigende Erfahrung. Da kommt plötzlich etwas in meinen Gesichtskreis hinein, in meinen Erfahrungsbereich hinein, was völlig von mir Besitz ergreift und was ich nicht unbedingt unter meiner Kontrolle habe, sondern was mich anfängt zu lenken und zu kontrollieren und mich in Wege schickt, die ich unter Umständen vorher mir gar nicht habe vorstellen können. Das super Handy ruft. Vielleicht irgendwas anderes Elektrisches. Der Peter ist nämlich unser Soundmann. Das ist nicht weiter erstaunlich, dass es da soundet. Deswegen also, weil sich der Mensch nach dieser, sagen wir mal, tiefen, tiefen, überwältigenden Erfahrung sehnt, wird er immer ein Suchender sein, bis zu dem Zeitpunkt, wo er menschliche oder göttliche Liebe erfährt in seinem Leben. Ich möchte nicht sagen, dass sich die beiden Bereiche ausschließen. Für uns zum Beispiel auf unserem spirituellen Pfad wird gesagt, dass wir die Gottesliebe erst dann kosten können, wenn wir es gelernt haben, die Devotees zu lieben und ihnen zu dienen, uns vertraulich mit ihnen auszutauschen, Gaben ihnen zu geben und Gaben von ihnen anzunehmen und so weiter. Also die menschliche Liebe ist auch unter Spiritualisten ein ganz hoher Wert und man sagt, es ist manchmal, ja, es ist eigentlich die Vorausbedingung, damit man die göttliche Liebe überhaupt erfahren kann. Das möchte ich zu dem Thema sagen, dass sich die beiden nicht ausschließen. Sei es wie dem will, wir suchen nach dieser Erfahrung der Liebe als etwas, was uns überwältigen kann und was uns formen kann und was uns auch durch unser Leben dirigieren kann. Doch meistens ist diese Suche in irgendeiner Weise unerfolgreich. Mein spiritueller Meister hat oft das Beispiel des Moschusrehs gegeben oder des Moschushirsches. Es kommt eine Jahreszeit, meistens der Herbst, wo der Moschushirsch so in der Drüse, die oberhalb des Bauchnabels liegt, diesen Moschus Geruch entwickelt und er selber wird ganz von diesem Geruch in den Bann gezogen und fängt deswegen an, durch den Wald zu laufen, um die Geruchsquelle zu finden und den tollen Geruch, der sein eigenes Parfüm ist, zu suchen. Er vergisst, dass der Geruch direkt von ihm ausgeht und sucht deswegen in der Außenwelt. Das ist eine Analogie. Die meisten Menschen, wenn sie anfangen, sich mit dem Liebesbegriff zu beschäftigen, sind noch unreife Suchende. Sie wissen nicht, dass tief in ihnen ein Born ist. Born ist sowas wie so ein Brunnen oder eine Quelle, in der diese Liebe eigentlich wie ein unterirdischer Fluss gegenwärtig ist. Und so wissen sie auch oft nicht, wohin sie gehen sollen, wenn sie diese Liebe erfahren möchten, die doch letztendlich ein spirituelles Phänomen ist, ein Phänomen der Seele. Viele Menschen suchen nach dieser Liebe im äußeren Bereich, in der physischen Liebe. Doch die physische Liebe muss immer begrenzt sein, denn der physische Körper ist nur ein zeitweiliges und sehr begrenztes Kleid für die ewige Seele. Die Seele sucht sich nach dieser ihrer eigenen Qualität von Liebe, der spirituellen Qualität von Liebe, das heißt einer unbegrenzten Liebe, der keine Grenzen gesetzt sind. Aber wenn sie ihre Suche auf den Körper richtet, wird sie nur begrenzte Liebe finden. Liebe, die durch den physischen Körper in Grenzen gesetzt wird. Es ist ungefähr so wie jemand, der sich nach Wasser sehnt. Wenn er bemüht ist, Wasser zu finden in der Wüste, wird er da nur eine sehr eingeschränkte Form von Wasser finden, nämlich das, was sich in den Kakteen befindet, die in ihrer Kakteenhaut das Wasser gesammelt haben. Übrigens, keiner braucht in der Wüste also verdursten, wenn er weiß, dass er Kakteen einfach nur anretzen muss. Wenn es natürlich keine Kakteen gibt, dann ist es ein bisschen trocken in der Wüste. So, in der materiellen Welt gibt es schon so etwas wie Liebe, aber eine begrenzte Liebe, die sich mit dem Wasser, was in den Kakteen eingeschlossen ist, vergleichen lässt. Ein anderes Problem, was man findet, wenn man seine Liebe nach außen lenkt, ist sehr oft, dass man zusammen mit der Liebe noch ein paar, ich will dazu jetzt mal ein bisschen modern sagen, unangenehme Zeitgenossen einlädt. Ich möchte einmal meinen Freund Lorenz hochleben lassen. Mein Freund Lorenz war der Super-Lorenz, mein bester Freund. Und ich habe ihn oft eingeladen. Aber wenn immer ich ihn eingeladen hatte, kam er mit seinen Freunden, zum Beispiel Fritz Monarch war einer. Und dessen Freund, also wie sagt man das in, es waren so Sandler oder Penner, asoziale Menschen, die kamen. Und wenn immer die dann kamen, dann fehlte eine Flasche Whisky aus dem Whisky-Schrank meines Vaters. Meine Mutter hat immer viel weniger Geld in der Haushaltskasse gefunden, bis wir irgendwann mal zu Lorenz sagen mussten, Lorenz, kannst du nicht allein kommen? Musst du immer mit deinen Freunden kommen? So ist es sehr oft mit der weltlichen Liebe. Die kommt nicht immer alleine. Da kommt noch Lust, da kommt noch Gier, da kommt noch Zorn. Da kommt Illusion und vor allen Dingen eine Menge Leid oder sagen wir mal das Bedürfnis, was sich ergibt, wenn man das Gefühl hat, nicht genug beachtet zu werden. Sehr oft kommen diese ungewünschten Zeitgenossen, will ich mal sagen, oder diese psychologischen Begleiterscheinungen von der begrenzten Liebe in unser Leben. Und wir würden am liebsten sagen, kannst du nicht alleine kommen, menschliche Liebe? Musst du immer mit Eifersucht kommen oder mit Neid oder mit Misstrauen oder mit, ihr kennt euch besser in diesen Bereichen aus, mit Fritz Monarch und seinen Freunden. In den Heiligen Schriften wird spirituelle Liebe, das heißt eine Liebe, die zwischen der Seele und der höchsten Seele und zwischen Menschen ausgeteilt wird, die gemeinsam auf der spirituellen Ebene sich unterstützen, wird gesagt, dass diese Liebe insgesamt vier Eigenschaften hat. Erstmal, sie ist jenseits aller Vorstellungskraft. Dann ist diese Liebe, ich sage es mal in Englisch, heavy with wonder, also voller Erstaunen, sehr erstaunenswert. Dann wird diese Liebe gekostet in einem Herzen, welches scheint mit Güte und mit Tugend. Diese Liebe ist also immer wieder neu. Apurvata sagt man dazu. Und Chamatkar, sie ist immer wieder durch diese Neuheit etwas, von dem man glaubt, ich habe es das erste Mal erfahren. Es ist das Erstaunste von der Welt. Und es ist eben nicht begrenzt durch die Welt. Ich möchte also gerne heute vorschlagen, glaube ich, spürt schon, in welche Richtung ein zölibatärer Mönch predigt, wenn er über Liebe predigt oder Liebe spricht, dass spirituelle Liebe etwas ist, was wir uns im tiefsten Herzen wünschen, was wir uns in dem Kern unserer Seele wünschen und was wir finden auf der spirituellen Ebene und was wir oft suchen auf der materiellen Ebene, wo wir eben nur eine begrenzte Ausgabe und eine nicht so vollständiges bedeutet das ja, Erfahrung machen können. Ich möchte euch ein klassisches Beispiel geben und dann über meine Erfahrung in Jagannath Puri sprechen. Es gab einmal einen aristokratischen Menschen, der eine sehr kultivierte Beziehung zu einer Hetären, Hetären sind Kurtisanen der alten Zeit, aufhielt, die ein Lustschloss im Wald hatte. Er hieß Bilwa Mangala Thakur. Er kam aus ganz reichen Verhältnissen. Und die Geschichte fängt an, interessant zu werden, als er am Scheiterhaufen seines Vaters steht, der unvermittelt gestorben ist und den er jetzt als einziger Sohn begraben muss oder, wie sagt man, kremieren muss. Als er nun dasteht und traurig in die Flammen blickt, entwickelt sich eine andere Flamme in seinem Herzen, nämlich der unbändige Wunsch nach der körperlichen Vereinigung mit Chintamani, seiner Hetären, seiner Kurtisanenfreundin in dem Lustschloss im Wald. Es wird sehr, sehr spannend beschrieben, wie er dann, obwohl er eigentlich bei der Beerdigungsfeier bis zum Ende da sein sollte, plötzlich so geplagt wird von diesem Feuer, was viel stärker in ihm brennt als das Feuer des Leides, wie er dann also sich auf die Reise macht, um diesen Wunsch zu erfüllen. Er überquert ein Fluss, was ihm nur gelingt, indem er einen Leichnam so als Floß zur Hilfe nimmt. Und also es ist, ich will da wirklich nicht ins Detail, weil wir Gäste haben, die unter Umständen von so einer plastischen Beschreibung ganz eingenommen werden würden, dass sie überhaupt nicht mehr den Punkt sehen können, weil das so faszinierend ist. Jedenfalls kommt er schließlich, nachdem er viele Hindernisse überwunden hat, zu seiner Freundin und sie öffnet die Tür und schaut ihn an. Er ist völlig übersät mit Blutspuren, weil ihm im letzten Augenblick wilde Hunde zugesetzt haben. Er sieht völlig vernichtet aus. Schlimmer noch als der Mann auf der Camel-Filter-Reklame. Sie fragt ihn, was möchtest du, Bilwa Mangala? Du erschreckst mich. Und es kommt dann aus ihm in quälerischer Stimme, ich möchte mit dir Liebe erfahren. Sie sagt, Bilwa Mangala, du suchst nach der Liebe Gottes auf der weltlichen Ebene. Wenn du mit der gleichen Entschlossenheit, die du aufbringst, um diesem physischen Körper ein paar kleine Freuden abzugewinnen, nach Gott suchen würdest und nach der Liebe zu Gott, wärst du jetzt schon lange selbstverwirklicht. Er hört diese wirklich zukunftsträchtigen Worte. Es beeinflusst sein restliches Leben, diese Worte. Er hört das und in dem Augenblick, wie er das hört, geht in seinem Unterbewusstsein ein Fenster auf, so kann man das nur beschreiben. Und er sieht dort sich vor langer, langer Zeit, in einem vorangegangenen Leben, zu den Füßen seines spirituellen Lehrers sitzen, der ihm damals, im letzten Leben, die gleiche Unterweisung gegeben hat. Du suchst nach göttlicher Liebe, Bilwa Mangala. Die findest du auf der göttlichen und nicht auf der weltlichen Ebene. Er ist richtig gerührt. Es ist für ihn ein Umkehrerlebnis, könnte man sagen. Und er begibt sich auf eine lange Pilgerreise, auf der er dann letztendlich in der Umarmung Gottes landet. Das Letzte, was wir von ihm hören, er ist ein großer Dichter, ist: Oh, mein höchster Herr, ich habe einen großen Fehler gemacht, indem ich deine Schönheit mit der Schönheit eines Mondes verglichen habe. Ein Mond verlischt auch wieder. Ein Mond nimmt ab und nimmt zu. Aber deine Schönheit ist in jeder Hinsicht ewig und ist in jeder Hinsicht unverblichen. Bitte entschuldige mich. In dem Augenblick, er schreibt also irgendwie noch, das ist also sein letzter Vers, als ich das sage, wie ich das sage, sehe ich, wie der Mond vom Himmel stürzt, Scham erfüllt, denn er hat das Gefühl, warum bin ich verglichen worden mit der Schönheit Gottes? Was für ein unangebrachter Vergleich. Er stürzt also ab aus Scham, zersplittert in 10 Splitterteilchen und sucht Zuflucht an den Lotusfüßen des Herrn. Und dann erscheint Krishna in seiner unbegrenzten Schönheit und umarmt Bilwa Mangala und nimmt ihn in den Bereich der ewigen Liebe zurück. Ja, das ist so eine typische oder sagen wir mal eine klassische Geschichte. Ich möchte jetzt meine eigene Geschichte ein bisschen illustrieren. Ich habe vor eben 4 Wochen der Einladung eines meiner guten Freunde gefolgt, der mir sagte, du wirst Krishna-Bewusstsein nicht verstehen können, bis du nach Jagannath Puri kommst. Komm einfach mal und sehe, du wirst ein Erlebnis haben, was du nicht vergessen kannst. Ich ging dann dieser Einladung folgend nach Puri. Ganz besonders, um an dem großen Ratha Yatra Wagenumzug teilzunehmen. An diesem Tage verlässt Lord Jagannath, der Herr des Universums, ein Name von Krishna, seinen Tempel, der fast wie eine Tempelfestung aussieht. Er hat 4 große Eingangstoren und lässt sich auf einen großen Festumzugswagen bringen. Und von dort wird er dann von seinen Devotees jubelnd, für 6 Kilometer über eine breite Straße, die Grand Road, da lässt er sich ziehen. Der Tempelkomplex, nur um es kurz zu schildern, hat die größte Küche Asiens, in der 642 Köche täglich rund um die Uhr kochen mit einigen tausend Küchengehilfen. Dieser Tempel kann leicht, oder diese Tempelküche kann leicht, stell dich das mal vor, 20.000 Leute bekochen. Und zwar mit vielen Gängen und allem drum und dran. Die Küche produziert am Tag 54 Gänge, sagt man Gänge dazu? Ja. Nicht? Also, nein, nicht Präparation. 54 Mal wird eine komplette Mahlzeit, ein Festessen produziert da und Krishna dann dargebracht. Dann, wenn man in den Tempel gehen würde, würde man zunächst einmal eine große Kunsthalle finden, wo täglich Tanzdarbietung, Rezitation und Schriftvorlesungen und so weiter stattfindet, stattfinden. Dann, wenn man eine Halle weitergeht, würde man in die Halle gehen, wo die Devotees selber, die geweihten Krishnas, mit Instrumenten ihn ekstatisch anhimmeln. Und wenn man noch eine Halle weitergeht, dann kommt man in die Halle, wo die Pilger stehen und beten können. Und dann erst kommt der große Altarraum, der mit einem riesen Turm geschmückt ist. Nun, diesen Tempel verlässt also Lord Jagannath und wird dann in der Begleitung von gongspielenden Brahmanen, sind 160, die aufregendste Rhythmen auf diesen Gongs hervorbringen, gemacht. Da gibt's Leute, die spritzen den ganzen Tag Rosenwasser in der Luft. Es riecht also röslich. Und dann wird dem Herrn ein einziges Mal auf dem Wege eine Opferung dargebracht, eine kleine Verpflegung. Krishna reist nicht alleine, sondern mit Balaram und Subhadra, seinem Bruder und Schwester, zusammen. Anyways, ich war jetzt eingeladen, an diesem Festival teilzunehmen. Ich hatte auch meinen theoretischen Passport gekriegt. Der theoretische Passport war ungefähr so groß. Der berechtigte mich dazu, ganz nahe an den Wagen zu sein, aber das klappte nicht, weil so viele Leute da waren, dass ich froh war, mich irgendwie über den Köpfen noch zu halten. Man musste richtig lernen, in einer Menschenmenge zu schwimmen. Es wurde gesagt, dass Lord Jagannath um 6 Uhr aus dem Tempel kommt. Wir gingen mal vorsichtshalber um 7 Uhr dorthin. Er war noch nicht um 12 Uhr zu sehen. Das war jetzt ein größeres Problem für unseren Kreislauf, denn es war dermaßen heiß. Es war also, Klaus hat euch ein bisschen von der Hitze erzählt, aber dies war jetzt noch eine Hitze intensiver, als du sie erleben durftest. Es war nämlich eine feuchte Hitze. Dieser Hitze ist nicht zu entkommen. Die packt einen überall und meistens am meisten dort, wo man nicht gepackt werden will, das heißt im Denken. Man wird so lahm und so müde und kann eigentlich nur noch eins empfinden, nämlich die Gravitationskraft. Es war so, dass nach einiger Zeit warten viele arme Leute völlig ausgetrocknet waren und umfielen und mit Bahren abtransportiert werden mussten. Also viele, nicht einer, zwei, viele. Nun, als ich irgendwann so um 12 Uhr wurde mir das auch zu viel. Ich kann ja einiges ertragen, aber an mentalen und körperlichen Leid. Aber das ging an die Substanz. Und ich ging jetzt zum Obersten der Polizei, weil ich mir da am meisten eine Deutschland entsprechende Auskunft erhoffte und fragte ihn, wann kommt der Herr des Universums? Und er lächelte mich völlig entwaffnet an und sagte, warum? Und ich sagte, ich überlege mir nur, ob ich in der nächsten Minute abtransportiert werden muss oder wie stelle ich mich hier ein? Und dann sagte er, und ich vergesse das nie, das weiß nur er, wann er kommt. Und irgendwie hat mir das Kraft gegeben. Ich weiß nicht, wieso. Spirituelle Phänomene kann man nicht unbedingt in ein logisches Raster einsperren. Ich dachte, okay, das ist hier eine göttliche Angelegenheit. Gott setzt die Maßstäbe, nicht der kleine Mensch. Und dann trinke ich einfach jetzt nochmal 4 Liter Wasser und dann geht's vielleicht weiter. Und irgendwann kam denn dieser Gong, kam diese aufregende Gongs. Aber nicht einmal nur ein Rhythmus, tausende von Rhythmen, die einen unglaublich vorbereitet hatten. Man war so sehr aufgebracht, aufgeregt. Und dann, wie soll ich euch das schildern? dann setzte plötzlich etwas ein, was ich als passive Spiritualität bezeichnen möchte. Plötzlich geschah mit mir etwas. Nicht, dass ich es geschehen machte und auch nicht erwartete. Es kam zunächst einmal eine unglaublich kühle Brise auf. Diese Brise vertrieb die Hitze. Man war plötzlich ganz völlig da. Und dann kam ein wunderschöner Duft auf, der so roch wie Malati-Blumen. Ich habe erst am Vortag gelernt, also diesen Geruch zu erkennen, weil mir jemand eine Malati-Blumengirlande von Lord Jagannath umhing. So ein ganz feiner, süßer und im wahrsten Sinne des Wortes überwältigender Duft. Mein Vater hat mir einmal von dem Roman Das Parfüm erzählt, wo ein überwältigender Duft beschrieben wird. Und die Reaktion der Menschen darauf. Und ich kann nur sagen, als dieser Duft kam und diese Brise kam, wurde ich völlig überwältigt und war zunächst einmal einfach nur maßlos gespannt auf die Antwort auf die Frage, woher kommt das? Und ich sah dann gleich, woher das kam. Jagannath kam dann aus dem Löwentor heraus, dem Osttor. Und das Erste, was ich sah, ist, dass die Priester, die ihn trugen, ihn nicht eigentlich tragen konnten. Die gingen also entweder völlig in die Knie unter dem Gewicht, oder dann sind sie plötzlich alle nach links ausgewichen, oder dann nach rechts ausgewichen, und es sah total freudig aus. Ich fragte später Ram Kumar Panda, der dabei war, wie macht ihr das, dass ihr diese Altargestalt in einer perfekten Choreografie und Koordination tragt? Und er sagte, wir tragen gar nichts. Wir sorgen nur dafür, dass Jagannath uns nicht entgleitet und auf den Boden fällt. So sah man richtig so diese Altargestalt, die da so längs kurfte, müsste man fast sagen, pendelte und eine Ausstrahlung von unglaublicher Freude macht. Es war also unglaublich freudvoll. Alle, die da sollen ungefähr, die sagen immer in Indien leicht Zahlen, die Polizei sagte 15 Millionen, aber ich weiß nicht, wie die das gezählt haben wollen. Es waren jedenfalls ganz viele Leute da. Und die jubelten und juchzten. Es war ein Riesenaufschrei von Glück da, die alle verursacht, dieses Glück wurde verursacht von diesem totalen Gefühl des Überwältigtwerdens von Liebe. Der ganze Platz war einfach nur noch entweder in Tränen oder in Begeisterung oder am Tanzen, am Jubeln. Ich habe sowas wirklich noch nicht erlebt und auch eben nicht für möglich gehalten. Wir sind denn, wir haben denn getanzt und gesungen. Diejenigen, die Gadadhar kennen oder den Herrn Markus Schmieke, wissen, dass er auch ein hervorragender Tänzer ist, nicht nur ein hervorragender Sänger. Ich bin aber mindestens 10-mal so gut. Spaß muss sein. Ich muss ein bisschen scherzen, weil einige von euch eingeschlafen sind. Wir haben dann getanzt. Vorher, ich wusste ja, was auf mich zukommen würde, nämlich Ekstase pur. Und wir haben ja die 6 Kilometer gesungen und vorher musste ich noch mal ganz dringend ein menschliches Bedürfnis erfüllen. Und das ist zum Verzweifeln. Kennt ihr das? Ihr habt jetzt inzwischen vielleicht 4 Liter plus die anderen 4 Liter, also 8 Liter drin. Und irgendwann müssen die auch raus. Und so, aber wenn du umzingelt bist von einem Menschen her, wo soll man das denn machen? Normalerweise ist es in Indien akzeptabel, kurz an den Straßenrand zu gehen, hinter eine Bude und dann und so weiter. Aber das war nicht möglich, weil alles voll war. Auch hinter den Buden. Und so suchte ich dann verzweifelt diese Häuserflucht an, bis ich an ein riesen Holztor kam, wo so ein kleines, in dem Tor so ein kleines Türchen war, an das ich verzweifelt klopfte und sagte, Emergency, Emergency, der Notfall. Und die waren also bestens auf den Notfall eingerichtet. Sie haben mich dann reingewunken in den, in das Tor. Und da war auf dem Hof waren 20 andere Fälle von Emergency gerade aktiv. Aber bevor ich diesen durchaus menschlichen Ruf erfüllen konnte, war da jemand mit einer Kasse da, der mir 250 Rupien abverlangt. Das ist ungefähr so viel wie 250 Euros für ein so einfaches und eigentlich sehr preiswertes Sachen. Und ich musste das vorher oder zumindest eine Anzahlung vorher schon geben. Das war ein guter Geschäftsmann. Ich hätte in dem Augenblick also alles gegeben, was ich hätte. Das war so, also manche Leute erleben ein religiöses Festival mit durchaus geschäftlichem Interesse. Das wurde mir sehr klar. Anyways, wir waren dann zurück und dann ging es eben los, dann der Umzug los und dann sang ich und tanzte ich und liebe Devotees und auch liebe Skeptiker. Alles, was ich weiß, ist, dass ich nicht mehr die Zeit verspürte und dass ich in einer solchen großen inneren Begeisterung und Freude war, einer Freude, die so nach dem Überwältigtwerden von göttlicher Liebe schmeckte. Auf der rein körperlichen Ebene haben mir die Devotees gesagt, dass ich in der Zeit 10 2-Liter-Flaschen ausgetrunken hatte. Das entspricht 20 Liter Wasser. Und nicht einmal das Bedürfnis hatte, hinter die Buden zu gehen. Das kam per Schweiß raus, weil man wirklich so tanzte und nichts davon merkte. Ja, immer dann, wenn ich zwischenzeitlich mal ganz kurz so, ich will mal sagen, von dem Anflug eines weltlichen Gedankens besucht wurde und mich fragte, warum freust du dich denn so? Dann schaute ich auf den Umzugswagen und sah plötzlich aus den Augen Lord Jagannaths eine unglaubliche Dose von Liebe auf mich herunterkommen. Eine völlig transformierende Erfahrung. Wir kamen dann irgendwann in der Abenddämmerung auf dem Platz an, der vor dem Gundicha-Tempel liegt, da kommt die Parade zum Halt und haben dann, lass mich mal kurz mich, genau, und haben uns dann alle hingesetzt und wunderschöne Musik gelauscht, die dort live dargebracht wurde von indischen Devotees. Dann haben wir gemerkt, wie plötzlich alle Leute Anstalten machten, sich zur Ruhe zu legen. Da waren ganz feine Inder darunter, ganz arme Inder. Ich war mit einigen anderen die einzigen westlichen Menschen, die dort waren. Und die legten sich plötzlich links und rechts zur Ruhe. Und ich fragte dann, haben Sie kein Hotel oder keine Unterkunft? Und sie sagten, nein, heute werden wir mit Jagannath schlafen. Er ist auf dem Wagen. Und wir sind hier und er wird uns bestimmt in unseren Träumen erscheinen und uns Fragen beantworten, die wir haben. Und so legten die sich alle hin. Ein friedliches, menschliches Rasten fing an. Ich hatte nichts dabei und bin auch nicht so eingerichtet. Am nächsten Morgen muss man nämlich da ja irgendwie eine Dusche nehmen in diesem Menschensituation. Und da muss man schon das indische Feingefühl haben, wie das geht. Ich bin dann zurück in mein Guesthouse gegangen und kam morgens um 4 Uhr schon wieder hin. Und dort hat sich dann etwas noch einmal ist etwas geschehen, mit dem ich nicht so gerechnet hatte. Ihr und Sie müssen wissen, dass Jagannath, wenn er in diesem großartigen Tempel verehrt wird, nach genau festgesetzten priesterlichen Kodex verehrt wird. Wenn er aber aus dem Tempel heraustritt, hört er auf, so verehrt zu werden. Nur im Tempel ist er nämlich Jagannath, der Herr des Universums, der in majestätischer Art verehrt wird. Wenn er den Tempel verlässt und die letzte Schwelle übertritt, hört er auf, der Herr des Universums zu werden und wird Jagat Bandhu, der Freund des Universums. Und das hat einige Implikationen, nämlich, dass ihm auch Nichtpriester und sogar Westler, die gar nicht in dem Tempel zugelassen sind, näher kommen dürfen. So, ein Priester hatte uns gesagt, ihr könnt sogar auf den Wagen rauf und ganz in die Nähe von Jagannath. Ich setzte mich dann vor den Wagen hin und merkte schon, dass auf dem Wagen ganz viele Leute das Gleiche versuchten, in die Nähe von Jagannath zu kommen oder Jagat Bandhu zu kommen. Und ich habe so zu mir gesagt, also ich werde mich da nicht auf so ein Gerangel einlassen, außerdem müsste ich Reinhold Messner sein, um auf diesen Wagen zu klettern. Das war ein riesen Konstrukt. Da musste man von unten erstmal hochspringen und an so einem Vorsprung sich halten. Und dann musste man sich an seinen Rektorenlehrer erinnern und irgendwie sich da längs schwingen und da hochkommen. Und dann war da so ein Gedrängel und ich habe gesagt, also ich sitze hier und ich meditiere und ich schaue dann auch in meiner Meditation auf Jagannath. Und wenn ich näher kommen will, kann ich das ja im Geiste tun. Dann nehme ich die Form eines unsichtbaren Wesens an und geht zu Jagannath im Geiste. Das ist das Beste. Aber wenn mich Jagannath ruft, ist natürlich alles anders. So in dem Augenblick kommt plötzlich ein Priester und sagt, embracing, embracing, embracing. Umarmen, umarmen, umarmen. Ja, dachte ich, wen jetzt? Und guckte so ein bisschen verdutzt. Jagannath, Jagannath. Also ich könne auf den Wagen und Lord Jagannath umarmen. Und da ich zu denen gehöre, die gerne eine Erfahrung machen, in dem Erfahrungskreis, in dem diese möglich ist, kam ich dann da irgendwie hoch. Wie, weiß ich nicht mehr, aber ich kam hoch. Und dann geschah etwas. Ich war sehr skeptisch. Ich dachte, ich gehöre nicht zu diesen Anfass-Spiritualisten, die nur das glauben, was sie mit den 5 organischen Sinnen wahrnehmen können. Ich ging also auf den Wagen herauf mit einer skeptischen Haltung. Dann merkte ich, wie ein anderer westlicher Mönch, Jananivas, der mich begleitete, und sein Bruder Pankajangri plötzlich anfing, haltlos zu schluchzen. Aber nicht aus Leid, wie Weltuntergangsschluchzen, sondern aus Glück. Ich schaute sie an. Bei mir dauert das alles ein bisschen länger, ich bin aus Norddeutschland. Plötzlich wurde ich auch total überwältigt. Und dann hatte ich nur noch den einen Wunsch, Jagannath näher zu kommen. Aber da war so ein Gewimmel und die Priester, ihr kennt das ja in Indien, da tut sich Profanes mit durchaus spirituellen Menschen tun. Die haben, um den Menschenfluss zu regieren, so Stöcke gehabt, aber so irgendwie aus Stroh gebundene Stöcke, also nicht schmerzvoll, sondern höchstens aufweckende Schläge haben die verteilt. Und ich merkte, jetzt müssen wir einen Plan machen, wie wir näher kommen. Da sind so viele Leute, die da getrieben werden, also richtig von diesen Priestern. Habe ich mich an meine, ich kenne ja verschiedene Erfahrungsbereiche, an einen Erfahrungsbereich, den ich hier nicht so genau schildern möchte, erinnert und bin einfach auf dem Boden und habe mich wie eine Schlange zwischen den Beinen durchgeschlängelt. Also jetzt auch, wenn ich das so erzähle, sage ich, was hat dich da überwältigt? Und war plötzlich an Jagannath und haben ihn embraced. Und habe dabei etwas gespürt, was ich wiederum nur als ein Überwältigtwerden von Liebe bezeichnen kann. Gar nicht mal Aufregung oder gar nicht mal so, sagen wir mal, elektrisiert werden mit irgendwelchen Siddhis oder Vollkommenheiten, die, wie sie im Yoga beschrieben werden, sondern einfach nur ein Überwältigtwerden von Liebe, einer Liebe, die einen auf eine andere Ebene gebracht hat, wo völlige Klarheit bestand. Ja, mir war klar, ich bin eine ewige spirituelle Seele, für gewisse Zeit in diesem Körperkostüm, in diesem physischen Körper. Ich bin ein Funken Gottes. Es gibt nichts zu sorgen. Man braucht sich keine Sorgen zu machen um die Projekte daheim oder um irgendetwas. Alles ist schon, alles ist gut, weil es unter einem göttlichen Plan geschieht. Das war so die ungefähr in Worte, aber wie will man Gefühle in Worte fassen? Es war, ich habe jetzt etwas versucht, aber diesen Versuch möchte ich genauso wie ein Klattepapier mit Notizen, die nicht ganz dem entsprechen, was man beabsichtigt hat, jetzt beiseite legen. Ich will nur sagen, was wirklich übrig geblieben ist, ist ja dieses Überwältigtwerden von Liebe. Und ich möchte jetzt zum Abschluss meiner kleinen Präsentation kommen. Was ist da geschehen? Ich glaube nicht, dass das sich chemisch erklären lässt oder mit materiellen Formeln. Ich glaube auch, dass die weltliche Psychologie hier bescheidene sagen würde, das können wir nicht noch nicht so richtig erklären. Weil wie gesagt, das waren keine Erwartungshaltung. Das hat mich einfach von einer anderen Quelle als meinem eigenen Denken und meiner eigenen Biophysik einfach ergriffen und hat mit mir etwas gemacht. Deswegen der Begriff passive Spiritualität. Ich habe das nicht herbeigeführt, aktiv. Die Heiligen Schriften sagen, dass es zwei Arten von Energien gibt. Die Energie, die die materielle Welt manifestiert, mit ihren materiellen Elementen, und die spirituelle Energie, die die spirituelle Vielfalt und auch die Liebe zu Gott manifestiert. Das ist Hladini Shakti und auch ja die Hladini Shakti in erster Linie. Und das, es wird gesagt, dass Krishna es so machen kann, dass diese spirituelle Energie sozusagen einbricht in die materielle Energie. Einbricht, dieses Wort habe ich deswegen benutzt, um zu sagen, dass die materielle Energie da nichts zu machen kann. Nicht? Das kommt von oben nach unten, wie Wasser, das von oben nach unten fließt. Und dass man in bestimmten Umständen das eben erfahren kann. Ein Umstand war dieses Festival, wo es mir geschehen ist. Es ist jedoch möglich, diese Umstände in dieser Welt zu schaffen, indem man um sich herum einen Kreis schafft, aus spiritueller Energie und dann von dieser spirituellen Energie, wenn Krishna es will, es liegt ganz bei ihm, erfasst wird. Dieser Kreis, dieser spirituelle Kreis, in den man sich reinbegeben kann, um offen zu werden für das Erscheinen der spirituellen Kraft, ist sicherlich im Chanten der heiligen Namen drin, in der Gemeinschaft von Devotees und in der Vertiefung in die heiligen Schriften. Ich will da jetzt nicht ausführlich drüber sprechen, das wären ja mehrere Vorlesungen für sich. Aber worauf es mir hier ankommt, ist zu sagen, man kann in einen Bereitschaftskreis treten, in dem diese spirituelle Erfahrung leichter möglich ist, als wenn man einfach nur materielle Impulse bekommt von seiner Umgebung. Ich möchte euch alle ganz herzlich einladen, einmal nach Jagannath Puri zu gehen. Vielleicht will ja die Vedenakademie einmal eine Feldforschungsreise ausschreiben, wo man in den Weihekreis in Puri eintritt und diese Präsenz der spirituellen Energie und dieses freudig überwältigt werden von Liebe erfährt. Ich selber will in der Zukunft noch mehr Seminare geben, wo diese Erfahrungen möglich sind. In einigen Wochen werde ich auf einer Insel sein, in Kroatien, und ein Seminar geben. Wir haben das beschränkt auf die Teilnehmerzahl von 70, wo wir ganz tief in die spirituelle Klangschwingung eindringen werden. Ein Thema, was auch Gadadhar, oder viele kennen ihn als Markus, jetzt hier erarbeitet. Ich höre, dass du dich jetzt tatsächlich aufmachst, ein Mantrabuch zu schreiben. Ne? Also ich habe auch auf deinem Schreibtisch schon, ich wollte in den Tempelraum rein und da sah ich, da steht hier ein Schreibtisch, und da habe ich mich dann, ich habe gedacht, was ist geschehen in meiner Abwesenheit? So viel Kultur auf einmal mit einem Piano. Es wäre doch schön, wenn du, hast du schon etwas auf dem Piano gespielt? Während des Festes? Wäre doch schön, wenn der Markus ein bisschen auf dem Piano spielt. Der spielt so schön. Gut, das ist schon ein Fan von dir. Ja, da wird also auch in der Vedenakademie bald ein akademisch wertvolles Buch erscheinen zum Thema Mantra, oder ein, so wie Markus halt schreibt, so zugänglich für den Intellekt auch. Ich gebe so einen Retreat und will jetzt mehr solche Retreats anbieten, auch im Westen. Ich arbeite schon an einem ganz neuen Format von Krishna Katha und Mantra Chanten und so ein bisschen wie Padyavali Kirtans, und habe da was entdeckt durch Krishnas Mercy. Aber hier kommt es mir nur darauf an, euch alle einzuladen zu dieser faszinierenden Erfahrung des Krishna-Bewusstseins, wo man letztendlich transformiert wird durch Liebe, durch die Liebe Gottes, die einen erreicht und die das materielle Denken auch ruhig für einige Zeit so ein bisschen schachmatt macht. Also man ist da wirklich in einem anderen Erfahrungsbereich drin, in einem gänzlich spirituellen Erfahrungsbereich. Gut. Hoffentlich habe ich euch nicht gelangweilt. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz als Beispiel darüber sprechen. Aber dann bin ich so reingekommen und habe gedacht, weil ich euch ja gleich Dias zeige, dass ihr ein bisschen mal hört, wie das wohl einem, ja, jemanden geht, der da hingeht und der das einfach erfahren darf. Ich würde gar nicht sagen für kurze Zeit. Das begleitet einen so. Wenn man das einmal erfahren hat, dann ist da irgendwie so eine innere Schwingung in einem drin, die vorher nicht da war. Gut, dann darf ich jetzt mal Ananda Nitai fragen, mit seiner riesen Uhr, das ist die größte, die ich bisher gesehen habe im Leben. Wie spät ist es denn auf deiner Uhr? 5:50 schon? Ach, da ist auch noch eine Uhr, ja. 5:50. Was schlägst du vor? Wollen wir die Dias jetzt gleich sehen und dann danach offenes...
Ja, weil das Prasadam wird erst gegen 6:30. Das war meine Information.
Ist auch so und so schöner, ist mir auch recht. Dann haben wir das Essen und dann kann man so in persönliche Gespräche hinein und vielleicht noch ein bisschen Piano hören. Also, wir sehen dann jetzt gleich Dias. Vielen Dank fürs Zuhören und Hare Krishna!